Wenn heute ein Lehrer seinen Schülern eine Strafarbeit aufbrummen würde mit dem Titel »Die Freuden der Pflicht«, dann wäre die Kakophonie der Beschwerden sicher beeindruckend. Sie reichte von der allgemeinen Ablehnung des Pflichtbegriffs als einer Sekundärtugend bis zur Diskussion jeder einzelnen möglichen Pflicht. Pflichten sind verpönt. Vor genau 50 Jahren allerdings ist ein Roman erschienen, in dem ein Insasse einer Besserungsanstalt verpflichtet wird, eben diesen Aufsatz »Die Freuden der Pflicht« zu schreiben, und er will gar nicht mehr aufhören. Er schreibt einen ganzen Roman über das Pflichtbewusstsein, in dem er den Kampf seines Vaters schildert, als Polizeiposten eines norddeutschen Nests namens Rugbüll das Malverbot gegen einen Maler durchzusetzen. Das Buch heißt »Die Deutschstunde«. Es ist von Siegfried Lenz. Es ist eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt in deutscher Sprache und man darf sagen, auch eines der einflussreichen, wenn es um die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit Deutschlands geht. Ich unterhalte mich darüber jetzt mit Nora Bossung, Schriftstellerin. Geboren in Bremen. Ist es denn richtig, das Buch jetzt zu feiern?
Ich glaube, es ist eher richtig, das Buch jetzt vielleicht nochmal zu lesen, kritisch zu lesen. Es scheint mir persönlich, die ich natürlich deutlich jünger bin als Lenz, er ist ziemlich genau der Generation meiner Großeltern entsprechend, mir kommt es mehr wie ein Dokument vor, was mir die 60er Jahre erklärt als die 40er Jahre. Ich glaube, das ist vielleicht die für mich angemessenere Herangehensweise, als das Buch jetzt nur zu feiern.
Sollen wir die Geschichte nochmal kurz erzählen? Also es gibt da zum einen die Rahmenhandlung. Was ist die Geschichte dieses Aufsatzes?
Die Geschichte dieses Aufsatzes ist die Geschichte von Sigi Jespen, die Geschichte seines Vaters, der eben Polizeiposten an dem obersten Zipfel Schleswig-Holsteins ist. Die Geschichte des Malers, der so ein bisschen der Ersatzvater wird oder eine andere Vaterfigur für Sigi. Und er ist hin und her gerissen zwischen den beiden. Es gibt Anziehungen in beide Richtungen, Abstoßungsprozesse natürlich auch. Und das große, das alles verbindende Thema ist das Malverbot, was von Berlin aus in dieses kleine Nest geschickt wird, gegen den Maler Nansen, der an Emil Nolde sehr nah angelehnt ist.
Max Ludwig Nansen heißt der Mann.
Genau. Und dieses Malverbot hat der Vater zu überwachen, was dazu führt, dass der Junge beginnt, die Bilder retten zu wollen. Das über das Ende des Krieges hinausgehende ist, dass sowohl der Vater wie auch der Sohn auch nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur nicht mit ihrem Auftrag aufhören können. Und sowohl der Vater weiterhin dieses Malen und die Bilder von Nansen verhindern will und der Junge weiterhin ein fast manisches oder zwanghaftes Gefühl hat, diese Bilder retten zu müssen vor dem Verbrennen, vor der Vernichtung.
Und deswegen kommt er ja auch in die Erziehungsanstalt, weil er die Bilder nämlich nur retten kann, indem er sie klaut.
Genau.
Und dann spielen ja außerdem noch mit der Klaas, der Bruder des Helden, der desertiert und wird dann dementsprechend vom Vater auch in Bann geschlagen, wird später Fotograf und Künstler. Hilke, die Schwester, die am Ende dem Maler Modell steht.
Unsicherlich, ich denke, man sollte die Orte auch immer als Protagonisten mitnennen. Es geht natürlich um diese Gemeinschaft in diesem Ort, dieses Karge, manchmal merkt man das auch in der Rede der Leute. Natürlich auch dieses extrem Provinzielle, was dann kontrastiert wird mit diesen Sendungen, Aufträgen aus Berlin, aus dem Zentrum der Diktatur und wie diese beiden Ebenen zusammenkommen. Also die große Stadt, in der eigentlich das Schreckliche sozusagen seine Signale aussetzt und dieses Mitläufertum in diesem kleinen Ort, das ist, denke ich, auch eine wichtige Ebene in diesem Roman.
Es ist ja ein Heimatroman, das ist eigentlich eine Beschwörung der Schönheit Norddeutschlands und des Wattenmeers. Sie kommen selbst aus Bremen, fühlen Sie sich da getroffen?
Ich erkenne schon vieles wieder. Mein Heimatgefühl ist ja immer so ein bisschen, dass Heimat für mich das ist, wonach man sich ein Leben lang sehnt und wovon man dann nach 5 Minuten auch wieder weg will. Deswegen kann ich die Schönheit dieses Norddeutschen schon wiedererkennen. Es ist natürlich auch genau dieses Gebrochene. Es gibt dieses Heimatmuseum. Heimat spielt eine Rolle dort, aber die ist natürlich nicht mehr rein idealistisch zu sehen. Also das gebrochene Idyll, was ja sowohl in der Geschichte des Malers wiedergespiegelt wird, wie auch in der Geschichte des Jungen.
Ja, ist es das gebrochene Idyll? Entschuldigung, ist es das gebrochene Idyll oder ist es das brechende Idyll, das da geschildert wird?
Ja, sowohl als auch. Der Roman spielt ja in über 10 Jahren.
1943 bis 1954, ja.
Genau. Und die ersten Zeichen, wie auch dort zum Beispiel von Familienseite mit der Heimat umgegangen wird, die trifft ja auf Widerspruch, Widerstand des Jungen. Also der ist schon nicht mehr ein kohärenter Heimatbegriff und die Überhöhung der Heimat wird schon auch unterwandert oder kritisch gesehen oder ironisiert. Es ist dann die Nachkriegszeit, die natürlich nochmal deutlich anders aussieht, die Sigi ja vor allem erstmal aus dieser Anstalt heraus sieht. Also das ist dann vor allem die Elbe, die er sieht. Später ist er in Hamburg unterwegs. Das heißt, da sieht man eigentlich die Rudimente des Übriggebliebenen und Rudimente eines sich neu aufbauenden. Und das, was natürlich eine unglaubliche Schönheit ausmacht, ist diese Wattenmeerregion. Es gibt da ganz wunderbare Szenen, in die Schwester diese Plattfische fängt und es wirklich sehr sinnlich wunderbar auch eingefangen ist.
Ganz am Anfang gibt es ein Bild, das will ich unbedingt in diesem Gespräch unterbringen, dass die Möwen dekorativ über einem erschöpften Radler verteilt sind, wie weiße Staubtücher zum Trocknen in der Luft hängend. Das finde ich so traumhaft. Ab diesem Augenblick hat mich dieses Buch gefesselt. Weil ich einfach dachte, es ist sprachlich so großartig und hat so eine schöne Komik.
Ja, da würde ich zum Teil recht geben, nicht ganz. Ich finde manchmal, dass die Personifikationen etwas überhand nehmen. Da will dann teilweise jedes Schloss aufgeschlossen werden und jede Karte mitgenommen werden, anstatt die Menschen agieren zu lassen. Das kann als Mittel sehr schön sein. Ich finde beispielsweise die beiden Ledermäntel, die auftauchen, die natürlich so die NS-Macht dort verkörpern, das ist in der Bedrohlichkeit sehr gut gezeichnet. Aber wenn alle Dinge plötzlich belebt werden, ist mir das ein bisschen zu märchenhaft und ein bisschen zu viel. Ich finde auch, dass das Buch auf der Hälfte mit 300 Seiten auch gut ausgekommen wäre. Das ist so ein bisschen dieses doch sehr sich auswälzende, ausdehnende Erzählen, was mir persönlich dann doch eher wie eine intellektuelle Geste eines männlichen Intellektuellen der 60er Jahre vorkommt, der so mit sich wirklich viel Raum nehmend die Welt erklärt. Ich glaube, es hätte gewonnen, wenn man da ein bisschen gekürzt hätte.
Aber ich fand das auch sehr schön, aber auch so mit einem gehörigen Zeitkolorit versehen, dass dieses literarische Mansplaining, das Sie so empfunden haben, ja auch gleichzeitig eine Predigt, ein ungebrochener Glaube an die Kraft der Literatur ist, der da drin symbolisiert wird.
Das stimmt natürlich. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem, was erzählen kann, wie überhaupt Erinnerung wieder zurückgeholt wird. Es ist aber natürlich auch, und da kommt dieser Generationenkonflikt ins Spiel, von der Ausgangssituation ein bisschen fraglich, weil wir haben auf der einen Seite natürlich die schuldbeladene Elterngeneration. Auf der anderen Seite haben wir die Generation der Kinder, die in ihrer Ausgangskonstellation, wenn man jetzt einfach Sigi nimmt, schuldunmündig ist. Zum einen ist er zu jung in dieser Zeit der NS-Diktatur, um schuldfähig zu sein. Er verhält sich im Prinzip auch einigermaßen, in Anführungszeichen, richtig. Er ist dann in diesem Umerziehungsheim. Er wird eigentlich sozusagen der Gesellschaft ausgeliefert und mir fehlt da ein bisschen das Eingeständnis in die eigene Verführbarkeit und mir ist das ein bisschen zu schwarz-weiß aufgeteilt und ein ganz großer Punkt, den ich problematisch finde an einem Buch, das immerhin 23 Jahre nach Kriegsende publiziert wurde, ist, dass es eben doch ein Buch ist, das sich mit der innerdeutschen Befindlichkeit beschäftigt. Die ganz große Lücke ist natürlich, dass etwas wie Konzentrationslager überhaupt nicht vorkommt und dass es noch nicht mal das Schweigen darüber thematisiert. Das ist wieder das, was ich meine, dass es eigentlich mehr über die 60er Jahre dadurch erzählt und für mich, 1982 geboren, weniger wirklich über die 40er Jahre, weil für mich diese Lücke einfach unübersehbar ist und ich das im Prinzip aus heutiger Sicht fast skandalös finde, aber es natürlich mir damit die 60er Jahre nochmal mir näher bringt und welcher Form man darüber nicht gesprochen hat. Dieses Irritationsmoment, wie harmlos ist das denn? Also als hätte die Nazi-Diktatur als größtes Verbrechen ein Malverbot gegen Emil Nolde ausgesprochen. Das ist natürlich aus heutiger Perspektive kaum noch nachvollziehbar.
Was ja nicht mal stimmt, weil Emil Nolde nun einfach für die Nazis sehr viele Sympathien übrig hat und das Malverbot sozusagen ja nur ein Teil der ganzen Nolde-NS-Geschichte ist.
Genau, also ich meine, Nolde hat sich gut angebiedert, könnte man sagen. Das kommt ja auch in dem Roman vor, das ist jetzt keine ungebrochene Geschichte von Nansen, wie er in dem Roman heißt. Aber dennoch hat man natürlich dieses, ja, vielleicht Unbehagen Wie harmlos, ganz harmlos ist es natürlich nicht. Da gibt es den Bruder, den Sie bereits erwähnt haben, der wirklich schlimm verletzt ins Haus der Eltern zurückgebracht wird und die Eltern ihn eigentlich nicht schützen wollen. Es ist klar, er hat desertiert. Was folgt daraus eigentlich? Lager oder Tod? Und die Eltern sind da sehr gefühlskalt und glauben mehr an die Ideologie als an die vielleicht familiäre Liebe. Das heißt, es hat natürlich schon wirklich harte Momente und schreckliche Momente. Aber die Dimension der Katastrophe wird in diesem Buch gar nicht reflektiert und vielleicht auch einfach noch nicht gesehen.
Oder sie war vielleicht auch so groß und traumatisch, dass Lenz glaubte, sie runterbrechen zu müssen.
Also runterbrechen ist es nicht, würde ich sagen. Natürlich kann man sagen, dieses Verbrennen der Bilder, das würde jetzt stellvertretend für das Verbrennen von Menschen stehen. Wo Bücher brennen, da brennen auch irgendwann Menschen. Das finde ich aber eine Überstrapazierung der metaphorischen Möglichkeiten. Ich würde wirklich sagen, dass Lenz sich da vielleicht nicht rangetraut hat, das vielleicht. Aber es gab ja zu dem Zeitpunkt bereits Möglichkeiten in der ostdeutschen Literatur, darüber zu sprechen.
Man kann das Buch ja lesen, tatsächlich, dass dieser Sigi Jespen die Strafarbeit schreibt als Rebellion. Und er bewahrt nicht nur Erinnerungen, sondern er schreibt ja auch so ein bisschen mit dieser Scheherazade-Haltung heraus, dass er nämlich, wenn er fertig erzählt hat, irgendetwas Schlimmes tun muss. Und eigentlich ist das so eine Art Vaterhinrichtung, die da passiert.
Ja, natürlich. Es ist der ganz klassische Generationenkonflikt. Deswegen passt es ja auch ins Jahr 1968 so gut rein. Also das Rebellieren gegen die Elterngeneration. Nun muss man sagen, dass fast jede Generation irgendwann gegen die Eltern rebelliert hat. Da musste es auch nicht den Zweiten Weltkrieg für geben. Und was ich bereits erwähnte, diese Frage danach, nehme ich mich selbst aus einer Schuldfähigkeit komplett raus oder mute ich mir doch zumindest das Gedankenexperiment zu, wie wäre es denn, wenn ich mich volljährig dieser Situation stellen würde? Und die Rebellion, die Hinterfragung des Pflichtgefühls, das ist natürlich auch sehr gut umgesetzt, das ist auch wunderbar in diesem Roman, um nochmal zu sagen, es ist ein Roman, der das mit einer gewissen Ruhe tut. Es ist nicht diese Hysterie, die vielleicht noch die Blechtrommel hatte, deutlich früher erschienen, die auch manche von den Studenten Unruhen hatten, sondern es erzählt mit einer unglaublichen Ruhe diese Rebellion. Und das ist, denke ich, auch eine Stärke des Buches, die, ja, ob man das jetzt mit dem norddeutschen Temperament, Mentalität erklären kann oder einfach mit dem Erzählgestus von Lenz, das ist, glaube ich, am Ende auch egal. Aber das ist etwas, was diesen Roman natürlich auch ganz stark ausmacht und ihn dadurch auch abhebt von anderen Haltungen der Rebellion und des Aufbruchs und Umbruchs, die es in diesem Jahr gab.
Wunderbar. Also Sie meinen, das Buch ist mehr Zeitzeugnis als Welterklärung oder Geschichtserklärung?
Ja, so würde ich das sagen. Und als solches interessant und lesenswert und ich glaube mit einem kritischen Blick zu lesen.
Herzlichen Dank. Ich sprach mit Nora Bossong über Siegfried Lenz, die Deutschstunde. Eine Neuausgabe des Buchs erscheint in den nächsten Tagen bei Hoffmann und Campe, hat dann 592 Seiten, das weiß der Verlag schon ganz genau, und kostet 25 €.